So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zum bereits sechsten Edel eSports Podcast. Heute geht es um das Thema Rechte im eSports und unser Gast ist Dr. Oliver Daum. Er ist hier mit dem eSportsrecht.de Account drin. Dr. Oliver Daum ist ein renommierter Fachanwalt für IT-Recht und verfügt über ein breites Spektrum an Fachwissen in Bezug auf Datenschutz, IT-Sicherheit, Sport und eSportrecht, sorry. Mit seiner tiefgreifenden Expertise und seinem Engagement bietet er seinen Mandanten fundierte rechtliche Beratung und Unterstützung in einer sich ständig weiterentwickelnden digitalen Welt. Seine Leidenschaft für die Schnittstelle von Recht und Technologie macht ihn zu einem gefragten Ansprechpartner für Unternehmen und Organisationen, die nach maßgeschneiderten Lösungen für komplexe rechtliche Herausforderungen suchen. Bevor wir weiter in die Materie eintauchen, möchte ich euch nochmals in Erinnerung rufen, dass wir hier bei Edel eSports unterstützt werden, und zwar unter anderem von Corazzo. Corazzo ist unser Merchandising-Partner oder auch maybe für euch ein Partner für Content Creator, E-Sport-Teams und Firmen. Die sind bekannt für sehr, sehr geringe Gebühren, wenn es um Herstellung, Versand etc. geht und hochwertige Qualität der Kleider. Und sie pflegen immer ein sehr enges Kooperationsverhältnis mit ihren Partnern. Das kann ich euch so persönlich auch bestätigen und ich denke, der Lisk auch. Und es sind teilweise auch Wunschprodukte möglich. Also wenn ihr mit Corazzo in Kontakt tretet, für bestimmte Custom Pieces. Das kann teilweise auch möglich sein. Vielen Dank an den Support an der Stelle und dann würde ich sagen, ab in den Podcast. Falls ihr während dem Podcast Fragen habt, sei es an Herr Dr. Daum oder an mich oder sonst an wen, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Wir können leider keine Sprechwünsche zulassen, aber wenn ihr Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, haut es einfach in die Comments. Oder hier eben als Tweet oder heißt ja nicht mehr Tweet, aber einfach darunter und dann werde ich so gut es geht darauf eingehen. Herzlich willkommen, Dr. Daum, oder darf ich Oliver sagen? Ist das okay?
Ja, selbstverständlich. Du kannst auch gerne Olli sagen. Also das ist für
Okay,
mich
naja, noch
beides
besser.
kein Problem. Das ist super alles so.
Super, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute Abend genommen hast, Oliver. Sehr, sehr großen Dank, dass du hier bei uns in den Edel eSports Podcast kommst und ja, mir so ein paar Fragen beantwortest, hoffentlich. Ich finde es sehr spannend. Ich glaube, es ist ein Thema, wo ja, das sehr unterschätzt wird, wo sehr viele Leute auch einen großen Nachholbedarf haben. Und ich finde es super, dass wir jetzt heute Abend dich hier haben und ja, uns über das Thema unterhalten können. Vielen Dank, hast du dir die Zeit genommen.
Ja, auch vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt auf eure Fragen. Ich habe immer Lust auf solche Formate. In erster Linie geht es ja darum, dass man vielleicht auch das Bewusstsein schärfen sollte, dass es in der einen oder anderen Situation cleverer ist, sich nochmal einen rechtlichen Rat einzuholen oder sich zu informieren. Und von daher bin ich auch immer gerne bereit, dann entsprechende Fragen zu beantworten. Weil das einfach nur förderlich sein kann, weil es einfach nur gut sein kann, wenn man da eben halt im E-Sport unterwegs ist.
Sehr cool. Ich habe auch gerade direkt bemerkt zu Beginn, du bist mit dem eSportsrecht.de Account drin. Also ich glaube, das ist auch sicher eine Quelle, wenn Leute sich oder sich informieren wollen über das Thema oder einfach mehr mit dem Thema zu tun haben wollen, dann ist wahrscheinlich nicht eine schlechte Sache, mal deinem Account zu folgen. Das machen wir jetzt mal so vorweg. Und wenn ich so Fachanwalt für IT-Recht, hauptsächlich für Unternehmen, da denke ich immer so direkt an Datenschutzskandale, geklaute Accounts, solche Sachen, entspricht das der Realität oder ist es alles eigentlich so ein bisschen weniger dramatisch?
Also, das entspricht tatsächlich schon der Realität. Es ist so, dass wenn man jetzt beispielsweise einmal beim Datenschutz schaut, dass nicht jedes Mal, wenn es einen großen Datenschutz, Leak gibt, dass das absichtlich war, sondern dass es ganz oft dann auch unintentionally, also aus Versehen passiert ist. Nichtsdestotrotz sind natürlich die großen Unternehmen dafür verantwortlich, unsere Daten zu schützen. Und da sitzen wir alle in einem Boot, ob ich nun Anwalt bin oder nicht. Meine Daten haben die Jungs auch dort und ich möchte natürlich auch, dass die auf meine Daten entsprechend aufpassen. Was man jetzt, unabhängig jetzt auch vom E-Sport, während des Ukraine-Krieges beobachten kann, ist, dass die versuchten und auch die erfolgreich durchgeführten Hackerangriffe zugenommen haben. Und dann spielt auch das Thema der Datensicherheit, was von Datenschutz zu unterscheiden ist, das Thema der Datensicherheit nimmt auch immer eine größere Rolle. Und bei beiden Situ oder in beiden Situationen helfe ich dann auch Unternehmen oder auch Privatpersonen, falls sie da mal eine Frage haben oder Handlungsbedarf haben.
Du hast eigentlich gerade gut gesagt, so du hast gesagt, dass da, die Thematik Datensicherheit auch immer zu einem größeren Thema wird. Mit welchen Themen beschäftigst du dich hauptsächlich tagtäglich? Gibt es ein Thema, was du sagst, hey, das ist bestimmt das größte Stück vom Kuchen, mit dem habe ich am meisten zu tun?
Also, die Frage ist super. Tatsächlich ist es so, dass es unterschiedlich ist.
Ja.
Das kann man so speziell nicht sagen, aber ich kann dir sagen, wie ich es gerne hätte. Also,
Ja.
ich mache viel im IT-Recht natürlich, im Datenschutz und im Datensicherheitsrecht. Das ist richtig, das ist klar. Ich würde aber gerne mehr im E-Sport machen. Das hat den Hintergrund, weil ich das E-Sport-Recht einfach als, Entschuldigung den Ausdruck, aber ich glaube, unter uns kann ich das mal sagen, weil es einfach ein geiler Bereich ist. Da
Natürlich.
man primär hat man eben halt mit Leuten zu tun, die jung sind. Das hat man dann, wenn man Handels- und Gesellschaftsrecht macht, eher nicht so, oder Familienrecht oder Erbrecht, da hat man das mit alten Leuten zu tun. Von daher, ist der E-Sport-Bereich schon der coolere Bereich. Und die Spieleindustrie, die hat natürlich ein Interesse, immer neue Spiele zu lancieren, neue Technologien auszuprobieren, die Attraktivität mit jedem Release von einem Spiel zu steigern. Und das führt natürlich auch dazu, dass die technische Entwicklung im Games-Bereich oder insbesondere auch im E-Sport-Bereich enorm schnell an Fahrt gewinnen kann. Weshalb es auch für viele Leute, auch Kollegen, gerade für Kollegen von mir, unheimlich schwierig ist, da Schritt zu halten mit der technologischen Entwicklung. Und genau das ist der Punkt, weshalb ich E-Sport so gerne mag, weil man eben halt up to date bleiben muss, um in diesem Bereich auch tatsächlich gut zu sein. Und viele schaffen das nicht und ich habe da Bock drauf und deswegen mache ich das.
Sehr interessant, sehr, sehr cool. Also eben so ein bisschen auch diese, ich nenne es jetzt mal Schnelllebigkeit und dass sich eben der technische Fortschritt nicht unbedingt der juristischen Situation anpasst, sondern dass eher umgekehrt passieren muss. Ich glaube, das haben wir jetzt auch in den letzten paar Jahrzehnten gesehen mit ja, Facebook und so weiter vor Gericht, auch eigentlich immer so aus Datenschutzgründen. Und du sagst da, du bist da jemand, du hast Bock auf diesen Fortschritt, du magst das eigentlich, dass es so ein bisschen abgeht und ein bisschen schnell sich erneuert und man immer so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben muss. Und ich glaube, das ist für dich dann auch so ein Abhebungsmerkmal, oder? Wo du dich von anderen Konkurrenten oder wie auch immer so ein bisschen abheben kannst.
Genau, das ist der Punkt. Genau das hast du gut zusammengefasst, weil ich glaube, wenn man den durchschnittlichen Anwalt sich einmal anschaut, der ist schon allein damit überfordert, dass es sowas wie Twitch gibt oder auch YouTube, der kennt den Unterschied vielleicht gar nicht zwischen Facebook und YouTube oder auch Twitch auf der anderen Seite. Und ich habe halt Bock, mich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Und damit schließt sich jetzt auch wieder der Kreis zum IT-Recht, weil IT-Recht ist mehr oder weniger alles, was mit Online zu tun hat, auch mit den neuen Technologien. Und E-Sport-Recht hat eine gewisse Überschneidung mit dem IT-Recht. Und deswegen bin ich halt auch damals Fachanwalt für IT-Recht geworden, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich mich irgendwo weiterentwickeln kann, wenn ich einen Fachanwalt machen kann, mit dem ich auch im E-Sport-Recht viele Nutzen ziehen kann, dann ist es der IT-Fachanwaltsrecht. Und deswegen habe ich den gewählt und habe mich darauf spezialisiert und bereue das nicht im geringsten. Im Gegenteil. Das ist
Perfekt.
einfach super geil. Ja.
Ich weiß jetzt nicht,
Bist du noch da? Ich höre gerade leider nichts mehr.
Oh, mich hat es irgendwie disconnected. Ich bin nicht wieder da. Hört man mich?
Jetzt höre ich dich wieder. Okay, alles
Okay,
klar.
perfekt. Entschuldigung, tut mir leid. Mich hat es irgendwie disconnected. Hast du in deiner, meine Frage war, hast du in deiner bisherigen Laufzeit schon mit Gamern so oder eben mit E-Sportlern zu tun gehabt, beruflich?
Ja, na klar.
Okay.
Ja, also ich hatte ja, du hast mich ja gefragt, ob es irgendetwas gibt, was ich eben halt tagtäglich mache, was so mein Schwerpunkt ist. Und ich habe gesagt, ein bisschen ausweichend, dass ich mir wünsche, mehr mit E-Sport zu tun zu haben.
Ja.
Ich habe tatsächlich relativ viel mit E-Sport zu tun. Also wahrscheinlich mehr als andere Leute, die sich auch in dem Bereich tummeln. Das hat einfach den Hintergrund, weil ich eben halt relativ aktiv bin. Ich schreibe viele Blogbeiträge, ich nehme eben halt dankenswerterweise solche Einladungen an zu Podcasts und so weiter und so fort. Also ich versuche da schon relativ viel zu machen. Und ich hatte auch schon zwei durchgezogene Gerichtsverfahren, die ich dann aus dem E-Sport-Bereich wo ich aus dem E-Sport-Bereich mandatiert worden bin. Und ein drittes Verfahren
Aha.
läuft gerade. Also
Okay.
das gibt es tatsächlich schon, ja.
Okay. Auf das würde ich gerne so ein bisschen genauer eingehen. Ich weiß, das muss ich mir vorstellen, das sind Spielern von Organisationen oder sind das auch Privatpersonen, die zu dir kommen und sagen, hey, ich habe hier folgendes Problem, wie kann ich da am besten vorgehen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also ich kann ja mal von den beiden Verfahren erzählen, wenn du
Sehr gerne.
möchtest.
Ja, wenn
Ja?
du das darfst, ja, sehr
Ja,
gerne.
klar, das darf ich. Das ist kein Problem. Der erste Fall, es war so, dass ein Mitglied der Pipe Crew, die spielen FIFA oder haben FIFA gespielt,
Ja, sagt mir was
der,
sogar, ja.
ja genau, der wurde auf Twitch beleidigt von einem Twitch-Streamer.
Okay.
Dummerweise oder beziehungsweise dankenswerterweise wurde das auch aufgezeichnet
Geklippt, ja.
und per Video halt. Und
Ja.
dann wurde ich mandatiert von dem Mitglied der Pipe Crew, habe dann den Streamer, der auch ziemlich gut war im FIFA, muss man ja sagen, den hatte ich dann abgemahnt. Also ich habe ihm Schreiben zukommen lassen, habe gesagt, du pass mal auf, du hast das gemacht, du hast jemanden beleidigt, der mein Mandant ist, das darfst du nicht. Ich möchte, dass du jetzt diese strafbewehrte Unterlassungserklärung unterschreibst und meine Anwaltsgebühren zahlst. Und wenn du es nicht tust, also beides nicht, dann wird es auf ein gerichtliches Verfahren hinauslaufen.
Okay,
Und
oh,
der
ziemlich deutlich, ja.
Ja, klar, das muss man aber dann auch so machen in solchen
Natürlich,
Situationen,
ja.
das macht man dann auch tatsächlich so. Und der gute Mann hat dann weder die strafbewehrte Unterlassungserklärung unterschrieben und zurückgeschickt, noch hat er das Geld bezahlt. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Und dann haben wir geklagt vor dem Landgericht hier in Kiel. Man hätte das auch vor jedem anderen Gericht machen können, aber wir haben das hier in Kiel gemacht. Und das Verfahren hat ein bisschen länger gedauert, weil wir auch noch eine Zeugenvernehmung durchführen mussten, weil dann auch von dem Beklagten im Verfahren Dinge behauptet worden sind, die er später durch Zeugen aber nicht mehr nachweisen konnte.
Und das ist nicht so gut.
Das ist nicht so gut,
Ja, für
genau.
ihn,
Andere
ja.
Leute, ja, genau, andere Leute würden auch sagen, er hat gelogen.
Ja.
Das will ich mir jetzt nicht anmaßen, diese Bewertung. Auf jeden Fall, am Ende des Tages ist er dann verurteilt worden. Und musste dann entsprechend auch ja das Geld zahlen. Also um
Das
dann
war
noch
dann ein
einmal
bisschen
ganz.
mehr als deine Anwaltskosten, die
Ja,
du ihm mal
genau.
ursprünglich vorgeschlagen hattest, was
Ja,
reich war.
genau. Genau. Also um mal in Zahlen zu sprechen, hätte er von vornherein ordentlich reagiert, dann hätte er vielleicht, glaube ich, 1.000 Euro um die 1.000 Euro zahlen müssen, was auch schon viel ist.
Ja, das tut
Aber es
weh,
ist, ja, klar tut das weh, aber du darfst ja halt auch nicht
ne?
jemanden einfach so beleidigen. Das ist ja halt das
Natürlich.
Problem.
Ja, und dann noch mit so einer großen öffentlichen Plattform ist es wahrscheinlich dann noch
Das
ein
ist der
bisschen was anderes,
Punkt.
ja. Ja.
Genau das war der Punkt. Und das habe ich auch gesagt in dem Schreiben. Guter Punkt auf jeden Fall von dir.
Danke.
Wie gesagt, die 1.000 Euro bezahlt von Anfang an, dann hätten wir das Verfahren schnell vom Tisch bekommen. Hat er nicht. Und ich glaube, so am Ende musste er, glaube ich, 4,5 zahlen oder so.
Uff, okay.
Genau.
Ja,
Da
das
kam dann noch was dazu, ne?
wird ihm hoffentlich ein Lehrgeld sein.
Ich habe seitdem nichts mehr gehört.
Klingt gut, klingt gut.
Ja,
Okay, das war
genau.
das eine Verfahren. Da ging es eigentlich, was ist das dann? Ehrenverletzung, kann man sagen, oder?
Ja, das ist eine
Nennt sich das
Persönlichkeitsverletzung gewesen,
Beleidigung?
ne?
Okay,
Ja, das war eine
ja.
Beleidigung,
Ja.
Persönlichkeitsverletzung. Tatsächlich passiert sowas rauf und runter im Internet, aber die wenigsten Leute gehen
Natürlich.
dagegen vor, ne?
Ja, sind Sie sich nicht bewusst, dass man das überhaupt kann? Also,
Ja, genau,
oder
das ist genau
beschäftigen
das ist
sich
der
damit,
Punkt.
oder? Ja.
Ja, genau, die sind sich nicht bewusst, dass das nicht in Ordnung ist, genau. Der zweite Fall, der war juristisch gesehen sogar noch ein Ticken interessanter. Es
Oha.
ging darum, dass ein Rocket League-Spieler hier aus Deutschland unter Vertrag war bei einer Organisation aus Berlin. Und in dem Vertrag war auch eine Vertragsstrafenklausel enthalten, dass wenn der Spieler die Reputation der Organisation schädigt, er eine Vertragsstrafe von 5.000 Euro zahlen sollte. Und es war so, dass der Spieler irgendetwas über Twitter geschrieben hat. Er hat es clever gemacht, weil er keinen Namen genannt hat. Es ist aber auch völlig egal. Zu dieser Frage kam es gar nicht. Auf jeden Fall war es dann so, dass er eine Anwaltskanzlei mandatierte und die haben gesagt, okay, wir haben keine Ahnung von E-Sport. Daraufhin ist er dann über eine Empfehlung zu mir gekommen und ich habe ihn dann vertreten. Er wurde, wie gesagt, verklagt von einer Organisation auf Zahlung von 5.000 Euro, Vertragsstrafe. Und wir haben dann argumentiert, dass die Vertragsstrafenregelung unwirksam ist. Also wir
Also
haben
der
viel,
Vertrag,
viel.
im Vertrag drin war es quasi ungültig schon von Anfang an,
Genau,
war
genau. Wir
das
haben
euer
also,
Argument? Okay.
genau, wir haben also viel, viel früher angesetzt, sozusagen, mit der juristischen Argumentation. Und ja, ob das nun Glück war oder Können war, darüber streiten sich die Geister. Auf jeden Fall habe ich auch dieses Verfahren dann zusammen mit meinem Mandanten gewonnen. Und
Ja,
er
das.
musste dann nichts zahlen, hat die Anwaltsgebühren dann zurückerstattet bekommen von der Gegenseite. Und ob es die Organisation noch gibt oder nicht, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Okay, ja, das fühlt sich für mich so an, ja, als würde man da einfach auf Unwissen von der Gegenüberseite hoffen und sagen, ja, da wir drohen jetzt hier mit großem Schreiben und Strafe und weil die Leute jung und unerfahren sind, hoffen sie damit durchzukommen. So wirkt das auf mich halt so ein bisschen.
Ja, genau, so hat es auf mich auch gewirkt, weil,
Okay, ja.
also unter uns, die Klausel so, die, das hätte fast ein Blinder mit dem Krückstock gesehen, dass das nicht in Ordnung war. Also ich
Ja,
weiß
nicht
nicht, wie man
verhältnismäßig
auf,
auch, oder?
ja, genau, ich weiß nicht, wie man auf dieser Grundlage hätte prozessieren können oder sollen oder wollen, aber gut, ist nun mal geschehen. Für die war das jetzt wahrscheinlich auch Lehrgeld und können wir einen Strich runter machen.
Aber interessante Story auf jeden Fall. Also ich sehe schon, warum du mehr mit E-Sport zu tun haben willst. Ich finde auch schon diese beiden Stories, das klingt ziemlich, das sind jetzt Sachen, mit denen ich mich auch noch auseinandersetzen würde. Ich finde das noch ziemlich cool, auch eben zu sehen, dass so eine junge Bubble, ne? Und da haben wir viel mit jungen und unerfahrenen Leuten zu tun und auch eben, was da allgemein im Internet den Leuten, glaube ich, manchmal nicht bewusst ist, wie mit ihnen oder ihren Daten umgegangen wird und eigentlich überhaupt nicht dagegen vorgehen. Aber dazu kommen wir später, sicher noch zu reden. Kannst du uns verraten, wie jung war dein jüngster Klient, wenn es jetzt vor allem in Bezug auf E-Sport und Gaming jetzt vielleicht?
Ja, das kann ich. Ich hatte mal eine Anfrage von einem Vater, dessen Sohn ziemlich gut einen Ego-Shooter gespielt hat. Und da war die Frage, ob der Junge, weil er eben halt noch so jung war, dieses Spiel überhaupt wettbewerbsmäßig spielen darf. Also faktisch gesehen war der Junge mein Mandant. Ich glaube, der war 13 oder 14 zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber es kam
Aber
über den Vater.
juristisch gesehen war es natürlich sein Vater, weil der Junge natürlich kein Vertragsverhältnis aufbauen kann zu mir, sondern das muss dann über die Eltern gehen. Aber genau, der war 13, 14 Jahre alt.
Okay, darf ich da noch meine, ich habe so eine Vermutung, einfach weil mich das wieder auch wieder interessiert. Aber ich glaube, der Vater, der darf ihm die Erlaubnis geben, das Spiel zu spielen, egal wo er sich aufhält, wo er sich befindet, alles. Aber wenn der Publisher oder manchmal auch der Entwickler des Spiels sagt, hey, unser Spiel oder unser Event, unser Turnier ist ab so und so vielen Jahren, dann kann da der Vater wahrscheinlich auch nicht viel machen, kann ich mir vorstellen.
Ja, das ist, ich weiß nicht, hast du dich abgesprochen mit jemandem?
Nein,
Ich
nein,
habe,
nein.
okay, alles klar. Ich habe heute tatsächlich genau diese Frage bekommen, auch
Ja.
von einem Turnierveranstalter aus dem Dachraum. Es ist genau die Frage. Die Frage war, ob ein Jugendlicher, der 13 oder 14 Jahre alt ist, ein Spiel spielen darf, das erst ab 16 oder älter ist, freigegeben ist, wenn die Eltern einwilligen. Das Jugendschutzgesetz hat sich jetzt geändert, ich glaube vor 1,5 Jahren oder so, und ich bin seitdem dieser Frage nicht noch einmal nachgegangen. Das werde ich jetzt
Okay.
tatsächlich erst in den nächsten 2, 3 Tagen tun. Dann könntest
Ja.
du mir die Frage vielleicht nochmal stellen.
Ja.
Von daher kann ich sie dir jetzt nicht mit Gewissheit beantworten.
Okay.
Das ist auf jeden Fall höchst interessant und auch wichtig. Da hast du vollkommen recht.
Ja,
Ich werde
ja.
wahrscheinlich dann zu dieser Frage nochmal einen Blogbeitrag schreiben und
Sehr
dann kann
cool.
man das vielleicht nochmal nachlesen. Ich glaube, das ist auch eine ziemlich wichtige Frage.
Ja, auf jeden Fall. Also Bei mir war es auch mal so, ich habe mal in einer Agentur gearbeitet, die hat so Events organisiert, so Turniere auch. Und da war halt immer das Ding, zu Hause, sogar on Stream, was auch immer, dann kann der Sohnemann theoretisch spielen, was er möchte, wenn die Eltern da einverstanden sind. Das Problem ist nur, wenn der Event selber sozusagen erst ab 18 Jahren freigegeben ist oder Zutritt erst ab 18 Jahren, dann ist es irgendwie ein Problem, wenn da dann 13, 14-Jähriger auf der Bühne am Spielen ist. Dass eben der Event selber, meistens offline, ist dann so die, habe ich die Erfahrung gemacht, ist dann so die Grenze und nicht unbedingt die Eltern oder das Ding. Und auch der Publisher, wenn der jetzt da jemand hat, der da auch noch Geld ausgibt und so, ich glaube, der hat da nichts dagegen. Natürlich überlegt er sich dann auch, können dadurch irgendwelche schlimmen Sachen auf mich zurückfallen oder so, aber grundsätzlich ist das ja, sind die eigentlich ziemlich gut abgesichert. Aber ja, okay, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Also geht dem gerne nach.
Genau. Es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, welches Spiel gespielt wird. Ne? Wenn FIFA jetzt
Natürlich, ja.
beispielsweise gespielt wird, ohne Lootboxen oder ohne den Foot-Modus, dann ist das, glaube ich, alles gar kein Problem. Wenn es um Ego-Shooter geht, dann ist das schon ein bisschen was anderes.
Ja, je realistischer, umso mehr Diskussionen halt auch. Das ist
Ja,
dann,
genau. Ich meine
ja.
auch, also stressig sind alle Spiele, wenn man das professionell betreibt. Das ist völlig klar. Aber die Bilder, sind dann bei CSGO oder CS2 natürlich andere als jetzt bei Rocket League oder so.
Ja, genau. Ja, komplett logisch.
Genau.
Ich glaube auch eben, so, du hast jetzt ein paar Beispiele genannt, da war es den Leuten irgendwie bewusst, die sind auf dich zugekommen oder da haben sich die Eltern informiert. Aber ich glaube, ganz vielen Leuten, vor allem so jungen Gamern, ist eigentlich ihr Recht oder ihre Rechte im Internet gar nicht bewusst. Musst du da oft auch Aufklärungsarbeit leisten?
Ja, also nicht nur bei den jüngeren Leuten. Also ich bekomme oft Anfragen über Twitter, auch per E-Mail, dass eine bestimmte Frage dann beantwortet werden soll.
Ja.
Beispielsweise habe ich mal auf meiner Rechtsanwaltswebseite einen Blogbeitrag geschrieben, ob es legal ist, Follower zu kaufen. Und seitdem habe ich zwei, dreimal eine Anfrage bekommen von jemandem, ob es möglich ist, einen Shop aufzumachen, wo man Follower verkauft und anbietet zum Beispiel. Und das sind dann wirklich solche detaillierten Fragen, die ich dann tatsächlich nur gegen Entgelt beantworten
Ja,
kann.
weil du da Arbeit reinstecken musst dann auch und Recherche und so weiter, oder?
Genau, erstens das und zweitens, weil die Fragen dann auch sehr konkret sind und weil das dann eine konkrete Rechtsberatung ist und für die konkrete Rechtsberatung wird Geld genommen. Das ist auch nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz so festgelegt.
Ist gang und gäbe, ja, das ist
Ja,
normal.
genau.
Ja.
Genau. Und Stichwort Aufklärungsarbeit. Ich habe oftmals auch Eltern hier, die mich anschreiben und dann vereinbaren wir ein Beratungsgespräch, wenn die Kinder vielleicht noch minderjährig sind oder 17, 18, 19 und die einen Profivertrag unter die Nase gelegt bekommen. Und die Eltern wissen erstmal gar nicht, okay, was passiert dann mit meinem Kind? Was sagt mir das und so weiter und so fort? Und dann sitze ich mit denen hier in meiner Kanzlei und dann habe ich den Vertrag vorher einmal durchgelesen und dann erkläre ich denen, was da drinnen steht. Und standardmäßig, mein erster Satz ist immer, dass die Leute bzw. die Eltern stolz auf ihr Kind sein können, dass die einen Profivertrag bekommen. Das ist
Ist ja
im
schön.
E-Sport, ja, auf jeden Fall. Das ist im E-Sport wie in jedem anderen Sport oder in jedem anderen Bereich auch. Wenn auf einmal ein Kind super gut Violine spielen kann und dann in ein professionelles Orchester aufgenommen werden soll oder in eine Musikschule, das ist ein Grund zur Freude. Wenn meine Tochter so gut Volleyball spielt, dass sie von der Sporthochschule oder von irgendeinem professionellen Sportinternat angefragt wird, dort aufgenommen zu werden, ist ein Grund zur Freude. Und wenn dann eben halt das Kind einen Profivertrag von Holstein Kiel angeboten bekommt oder von VfL Wolfsburg oder vom BVB, dann ist das auch ein Grund zur Freude. Und das ist den Leuten manchmal nicht so bewusst, weil die denken, okay, E-Sport, ich habe da
Gamen,
keine
Gamen,
Ahnung von.
zocken.
Ja, genau, die sind dann
Ja.
noch zu vorsichtig und diese Vorsicht ist angemessen, aber die darf nicht überbewertet werden und im Gegenteil, man sollte dann auch tatsächlich schnell umschwenken und das Positive vom Ganzen sehen.
Schön gesagt. Auf was achten sich vielleicht generell junge Leute oder vor allem junge Leute deiner Meinung nach zu wenig, wenn es so ein bisschen um ich sage jetzt mal, IT-Recht oder solche Themen geht?
Ja, das ist jetzt eine ganz
Breite Frage.
breite Frage, genau. Also, ich bin 82 geboren. 1996 gab es bei uns in Plön, wo ich aufgewachsen bin, DSL. Und wir haben es, das war im August oder so, da wurde es angeboten. Ich glaube, am zweiten Tag hatten wir das sofort. Und dann hatte ich auch einen Rechner. Also ich bin, was das angeht, immer relativ schnell am Nabel gewesen. Und so das Problem mit den Daten, was passiert damit und so weiter und so fort, das war einfach noch nicht en vogue. Darüber hat man einfach nicht diskutiert.
Ja, da
Mittlerweile
war auch
ist
noch nichts
das,
in der Cloud und so, da war alles
nein, gar
nur
nichts,
lokal auf dem
genau.
Server und so, ja.
Genau. Was ich manchmal ein bisschen bedenklich finde, ist, dass das überholt sich jetzt mit der KI vielleicht auch so ein bisschen, aber was ich bisher immer ein wenig bedenklich fand, war, dass halbe Nacktbilder und auch Nacktbilder verschickt worden sind zum Beispiel. Und das gilt für Männlein und Weiblein. Ich glaube, das ist etwas, wo ich super vorsichtig wäre, was ich auch schon zwei, dreimal hier auf dem Tisch hatte. Und dann habe ich auch gesagt, ja, hast du denn diese Bilder gemacht oder sind die KI generiert? Und es war immer die Antwort, dass die Bilder dann auch gemacht worden sind und versendet worden sind. Das ist einfach, wenn man sowas macht, das ist für mich eigentlich ein Zeichen falsch verstandener Zuneigung. Sowas sollte man auch seinem Freund oder seiner Freundin nicht zuschicken, weil das einfach, wenn man sich trennt oder so, oder irgendwelche Freunde dann an das Handy gehen, wenn man voll ist oder wenn man besoffen ist, das passiert manchmal schneller als man denkt, dann ist schnell mal so ein Bild weitergeleitet über WhatsApp und dann hat es auch keine Grenzen mehr. Also
Ist ein
lange
bisschen
Rede.
unnötiges Risiko.
Ja, genau. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Bilder finde ich immer so manchmal tatsächlich ein bisschen schwierig. Und diese Achtlosigkeit mit den eigenen Daten, das ist vielleicht auch etwas, was immer mal wieder vorkommt, wo man da vielleicht auch so ein bisschen aufmerksamer sein sollte.
Ja, auch eben, nicht überall irgendwie die Handynummer oder keine Ahnung was angeben, so je unpersönlicher eigentlich meistens, umso besser. Also eigentlich solltest du auch irgendwie so einen Account oder eine E-Mail oder irgendwas haben, wo man jetzt nicht direkt darauf zurückschließen kann, dass du das bist. Also vielleicht nicht gerade überall im ganzen Internet mit Vorname, Punkt, Nachname @gmail.com sich registrieren oder eben auch mit der Handynummer. Ich habe da schon Leute erlebt in meinem Umfeld, die haben da einen Wettbewerb mitgemacht und so komische Sachen und irgendwas und dann plötzlich hatten die komische Bezahlabos drauf und jeden Tag X Anrufe von irgendwelchen Callcentern, die ihnen irgendwelche Sachen verkaufen wollen. Und ja, dann, ja, das geht ganz schnell und das ist sehr, sehr nervig auch dann.
Genau.
Jetzt als Laie, wie kann ich mich deiner Meinung nach, Oliver, im Internet so rechtlich ein bisschen absichern? Gibt es Tools, die mich irgendwie unterstützen können? Empfiehlst du Leuten irgendwie so Sachen wie VPNs oder sagst ihnen, hey, und hinterleg da nie deine Account-Daten im Browser oder irgendwas, so ein bisschen irgendwas ganz Einfaches.
Ja, das ist eine gute Frage. Also klar, wenn ich jetzt irgendwie in der Bahn reise oder so oder am Flughafen bin, dann sollte man einen VPN-Client benutzen. Das ist klar.
Okay.
Das mache ich auch. Natürlich sind es bei mir auch mitunter sensible Daten. Nicht alles ist sensibel,
Natürlich, ja.
aber auch sensible Daten und deswegen bin ich auch schon berufsrechtlich dazu verpflichtet, das zu machen. Es gibt auch im Hinblick auf die Datensicherheit gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, was das Passwort angeht. Also es sollte ein Großbuchstabe dabei sein, ein kleiner Buchstabe, es sollte ein Zeichen dabei sein und es sollte eine Zahl dabei sein. Also eine Kombination von diesen vier verschiedenen Zeichen und dann auch mindestens 10 Zeichen. Insgesamt eine Zeichenkette von 10. Das ist so, da sagt man, dass das dann die sichersten, mit die sichersten Passwörter sind. Wobei wir
Was hältst du von,
da.
Entschuldigung, sorry, wenn ich dich unterbreche, nur an der Stelle, was hältst du von der Zwei-Faktor? Ist das was, was du sagst, immer auch unbedingt, wenn man das kann, aktivieren? So eine
Ja,
Zwei-Faktor-Authentifizierung?
hat natürlich den Vorteil, dass du diesen Zweischritt gehen musst. Da hast du vollkommen recht. Hat aber auf der anderen Seite natürlich auch den Nachteil, dass du jedes Mal deine Handynummer rausgeben musst oder vielleicht deine E-Mail-Adresse oder ja gut, die E-Mail-Adresse ist sowieso raus, aber die Handynummer dann. kann man cool finden, kann man auch nicht cool finden. Momentan, die Entwicklung geht so schnell. Ich glaube, momentan ist tatsächlich die biometrische Erkennung ziemlich zuverlässig, was die Augen angeht oder auch was den Fingerabdruck angeht. Ich persönlich benutze diese beiden Dinge.
Also Face ID oder eben Fingerabdruck oder sowas. Ja,
Genau.
okay. Das ist cool. Nützlicher Tipp auf jeden Fall. Vielen Dank. Dann frage ich mich auch, kann man ausländische Cyberkriminelle überhaupt verfolgen? Also wenn jetzt einer deiner Mandanten wird Opfer von einem Angriff, dem ist Daten geklaut worden, er muss irgendwie, hat irgendwo Bitcoin hingeschickt, keine Ahnung, oder eben hat Angst, dass er gehackt wird. Kann man da, ich glaube, das ist dann meistens einfach nur noch, ich sage jetzt mal, Reparaturarbeit und Vorbeugung fürs nächste Mal. Oder kann man tatsächlich diese Leute auch verfolgen?
Ja, also theoretisch ja, faktisch nicht.
Ist sehr
Also
schwer, oder?
ja. Wenn die überhaupt Spuren hinterlassen auf dem IT-System, dann machen die das entweder absichtlich, weil die vielleicht eine Fährte legen wollen und auch sagen wollen, okay Leute, hier, ihr habt es mit uns zu tun. Ich glaube, Fancy Bear macht das gerne mal. Oder es werden Spuren aus Versehen hinterlassen, aber selbst dann weißt du ja auch am Ende des Tages nur, wo die Server stehen,
Ja, über, ja.
über die gearbeitet worden ist. Aber hinter den Servern versteckt sich ja dann immer noch diese natürliche Person, die tatsächlich dann an der Tastatur ist und die kriegst du dann in der Regel nicht raus. Also
Okay.
das ist tatsächlich ganz, ganz schwierig, weshalb das Hacking ja auch momentan so ein super effektives und beliebtes Tool ist, um dann eben halt Staaten zu destabilisieren, Wahlen zu beeinflussen oder dann eben halt auch Ransomware-Erpressung durchzuführen.
Das ist ein bisschen beängstigend, aber ja, ich kann ich komplett nachvollziehen. Ich denke auch,
Ja.
dass eben, wenn man sich da nicht dumm anstellt, dann bist du, das ist im Internet, oder? Das ist ein großer Dschungel, dann bist du eigentlich unauffindbar. Aber ja,
Ja, ja.
muss man auch gucken, wie sich das in Zukunft entwickelt. Das ist auch eine große Frage, glaube ich, so Sicherheitsthemen und so. Jetzt eben
Ja,
auch nochmal mit KI und so, glaube ich, wird das nicht
genau,
einfacher.
ja.
Du berätst ja zum Teil auch, also ich glaube, berätst du hauptsächlich Firmen oder hast du mehr B2C, also hast du mehr Privatkunden, wenn es um solche, ich sage jetzt mal, IT-Recht, kann ich mir vorstellen, dass du mehr mit Firmen zu tun hast, oder?
Ja, das ist richtig. Tatsächlich ist das
Okay.
so.
Ja.
Ich habe auch mit Privatpersonen zu tun. Ich hatte letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß es nicht mehr, sorry, hatte ich auf jeden Fall einen Mandanten beispielsweise, das war eine Privatperson, dem wurde irrtümlich ein Eintrag bei der Schufa in sein Verzeichnis da gesetzt. Also er hat irrtümlicherweise einen Schufa-Eintrag bekommen. Und er wollte einen Handyvertrag abschließen, hat den aber nicht bekommen wegen Schufa-Eintrag. Und dann war er erstmal ganz verdutzt. Und dann hat er eben halt so eine Auskunft bekommen von der Schufa, sein Score war im Keller. Und dann hat er gesagt, wie kam das dann eben halt zustande? Und dann hat sich herausgestellt, dass er mit seinem Vater verwechselt worden ist und sein Vater hatte mal Schmu betrieben. Und ich wurde dann von ihm mandatiert, habe mich dann an den Finanzdienstleister gewendet, der dann den Fehler gemacht hat. Die haben das auch relativ schnell eingesehen. Wir haben dann außergerichtlich eine Schadensersatzsumme in einem guten vierstelligen Bereich heraushandeln können, dass wir da gesagt haben, okay, zahlt uns das plus meine Anwaltsgebühren und dann gibt es kein Verfahren. Darauf haben die sich dann eingelassen und
Macht Sinn, ja.
damit konnten wir das Verfahren dann relativ schnörkellos vom Tisch kriegen. Und das war so eine Privatperson. Aber in der Regel
Okay.
ist es so, dass es tatsächlich Unternehmen sind, die ich dann im Datenschutz und in der Datensicherheit berate.
Genau, das wollte ich fragen. Da geht es bei dem Film, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da um groß ein anderes Thema als Datenschutz geht. Hast du da auch schon erlebt, das ist jetzt ein bisschen ketzerisch, sowas zu fragen, aber hast du es auch schon erlebt, dass Firmen, ich benutze jetzt mal den Ausdruck bewusst, das kann auch so eine Mischung sein, aber bewusst gegen ein Recht verstoßen haben, um an gewisse Daten zu kommen und du dann denen sagen musstest, hey, hört mal, so und so geht das aber nicht. Wenn das mal jemand sieht, kriegt ihr da Ärger. Oder läuft das eigentlich schon immer mit, weil ich habe so das Gefühl, Leute versuchen da manchmal was, bis sie sagen, sie erwischt werden, ah, das haben wir nicht gewusst oder ah, das ist nicht so, wie ihr das denkt und so. Hast du da auch schon solche Erfahrungen gemacht oder musst du auch nicht beantworten, wenn du das nicht kannst? Kein
Ja,
Problem, würde ich verstehen.
Ja, ja, ich beantworte die Frage und ja, ich habe solche Erfahrungen auch schon gemacht.
Okay, okay,
Also,
okay.
ich bin halt Anwalt, ich bin Interessenvertreter. Ich
Natürlich.
bin kein Staatsanwalt und auch kein Richter, der zur Neutralität verpflichtet ist. Das bedeutet, wenn jetzt ein Unternehmen oder auch eine Privatperson zu mir kommt und sagt, hier, das ist mein rechtliches Problem, kannst du mir dabei helfen? Dann ist es meine Professionalität, dass ich mir nur den Stand angucke, wie er heute ist. Weshalb es zu diesem Problem und zu einem Konflikt gehören in der Regel immer zwei, weshalb es dazu
Natürlich.
gekommen ist, das interessiert mich nicht. Ich frage nicht
Ja.
danach und ich bewerte das auch nicht, sondern ich versuche dann ab jetzt das Beste für meinen Mandanten rauszuholen. Und das ist genau das, was für mich auch am meisten Spaß macht. Ich habe auf jeden Fall meine Grenzen, die ich einhalte und darauf bin ich auch stolz. Und das muss auch so sein. Es gibt windige Kollegen, die haben dehnbare Grenzen. Meine Grenzen sind nicht dehnbar, meine Grenzen sind relativ starr und ich habe meine Prinzipien. Aber innerhalb dieser Grenzen bewege ich mich gerne und auch relativ frei.
Ja,
Und
macht auch Sinn.
genau. Und wenn es dann, um deine Frage noch einmal konkret zu beantworten, es gibt manchmal gewisse Handlungen und Praktiken, die einen hohen wirtschaftlichen Nutzen mit sich bringen, als Beispiel. Die führen aber dann auch dazu, dass man vielleicht an anderer Stelle den einen oder anderen kleineren Verstoß gegen das geltende Recht in Kauf nehmen muss. Und darauf weise ich dann auch meine Mandanten hin. Wie die dann am Ende des Tages entscheiden, das ist dann deren Sache. Ich setze nur
Klar.
das um, was mir gesagt wird, genau. Aber wenn es dann eben halt solche Situationen gibt, dann spricht man von kalkuliertem Risiko. Und das kommt öfter vor.
Gut. Ich glaube, wenn du mit E-Sport-Organisationen zusammenarbeitest, dann geht es eigentlich hauptsächlich um Vertragsrecht, oder?
Ja, genau. Da geht es primär um Vertragsrecht. Das ist momentan ja das Thema im Grunde genommen, weil da halt auch viel
Ja.
passiert, weil das auch noch so neu ist, dass der E-Sport-Bereich, das Vertragsrecht, genau. Da gibt es dann viel Spielerverträge und auch Sponsoringverträge und Lizenzverträge und so, ja.
Okay. Ich stelle jetzt noch meine letzte Frage, dann habe ich noch ein paar Fragen aus den Kommentaren. Ich sehe die hier auf meinem Handy nicht, aber zum Glück hat mir die Redaktion die jetzt zugeschickt. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber ja, anscheinend wird da irgendwas nicht angezeigt. Danke auf jeden Fall an die Regie fürs Zuschicken. Wo kann man dich kontaktieren oder wo findet man allgemein Hilfe, wenn man zum Beispiel von Internetkriminalität betroffen ist? Kann man dir da auf Twitter schreiben, eine E-Mail auf deine Homepage und an den Kontakt, über die Kontaktdaten? Ich nehme an, du hast da verschiedene Channels, oder?
Ja, genau. Also ich bin über LinkedIn auf jeden Fall erreichbar. Ich bin auf Twitter habe ich zwei Kanäle. Da habe ich einmal den eSportRecht.de Kanal und einmal den Rechtsanwalt Daum Kanal. Und natürlich habe ich auch die Webseite anwalt-daum.de. Da kann man mich auch anrufen, sogar wenn man das noch macht heute. Man kann eine E-Mail schreiben. Das ist alles gar kein Problem. Und tatsächlich habe ich auch mal, was Internetkriminalität angeht, hatte ich mal auch einen Fall, das war Anfang letzten Jahres. Da hat ein Mandant, ist auf eine wirklich richtig professionell aufgearbeitete Trading-Plattform-Seite gekommen.
Oh.
Genau, mit Chart und allem und hat dort sich angemeldet, hat irgendwie eine Fee, glaube ich, von 210 € bezahlt und hat dann in den nächsten Wochen gesehen, dass seine Charts immer weiter gewachsen sind. Er hatte dann einen persönlichen Broker, der hatte per Telefon oft Kontakt zu ihm gehalten, hat immer mal wieder angerufen und das ging dann über eine Dauer von mehreren Monaten. Der Broker hat ihn dann, meinen Mandanten, irgendwann davon überzeugt, ein bisschen mehr Geld zu investieren, weil er ja anhand der Charts, die natürlich getürkt waren,
Ja, läuft ja
gesehen
gut.
hat, Ja, genau, läuft gut und mach doch und so weiter und so fort. Die Moral von der Geschichte war tatsächlich, dass mein Mandant über 50.000 Euro da reingelegt hat
Aua.
und dafür sogar einen Kredit aufgenommen hat.
Oh
Das Geld
nein.
war weg, natürlich, ne?
Ja. Hat halt vom großen Geld geträumt oder vom schnellen Geld. Und wenn es zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist meistens zu gut, um wahr zu sein.
Genau. Und da kann man auch nichts machen, natürlich nicht, ne?
Ah ja, okay. Ja, wird nicht der Einzige sein, dem das schon mal passiert ist. Ich kenne auch zwei, drei Fälle, die haben ja, irgend so ein Investment, was eigentlich zu gut ist und dann, ja, ist eigentlich genau das passiert, das Geld war weg. Wir haben tatsächlich auch noch ein, zwei Fragen aus dem Publikum, sage ich jetzt mal. Die erste Frage kommt von Roki, ist ein ziemlich bekannter Fortnite-Spieler in Deutschland. Und er fragt, ist Cheaten gegen das Gesetz? Also das Benutzen von, ja, ich sage jetzt mal, Bescheiß-Software, um sich in kompetitiven Spielen einen Vorteil zu verschaffen. Ich glaube, da muss man auch noch unterscheiden, ist das privat, ist das publik oder ist das eben in so einem Turniersetting? Und die zweite Frage dann auch gleich, ist das Verkaufen von Cheats mit so einem Gewerbe sozusagen, ist dann das gegen das Gesetz?
Also die erste Frage ist ziemlich komplex, weil genau wie
Ja.
du es gerade sagtest, das auf das Setting dann ankommt. Wenn ich bei mir zu Hause am Rechner sitze und gegen die KI spiele und Cheats benutze, dann gibt es niemanden, dem ich damit einen Schaden zufüge. Vielleicht
Ja.
nochmal dem Spieleanbieter, aber im Zweifel ist ihm das eigentlich auch egal, wenn das eben halt keine Auswirkungen hat, wenn das nicht das Wohnzimmer verlässt. Wenn ich jetzt irgendwelche Wettbewerbe betreibe, dann verstößt der Gebrauch von Cheats in der Regel natürlich auch gegen die Turnierbestimmungen. Das heißt, es ist kein Gesetzesverstoß per se vorgegeben, sondern ein Vertragsbruch. Weil in dem Moment, wenn ich mich bei dem Turnier anmelde, gehe ich einen Vertrag mit dem Turnieranbieter ein.
Ja.
Und einer meiner Pflichten ist eben halt auch, mich so zu verhalten, dass ich dem Fairplay-Grundsatz dann entspreche. Und mit einer Cheat-Software, liegt es auf der Hand, ist das natürlich nicht der Fall.
Ja, man muss ja auch
Und
sehr oft angeben, ich habe das Regelbuch gelesen, ich akzeptiere die
ja,
Regeln, so, so, so. Also, ja. Können
genau.
die das dann zur Anzeige bringen, theoretisch?
Ja, jetzt kommt die Frage natürlich, ob das strafrechtlich relevant ist. Also ob der Polizist beziehungsweise der Staatsanwalt dann doch um die Ecke kommen kann und sagen kann, okay, das ist hier Betrug zum Beispiel. Du hast Cheat-Software eingesetzt, du hast versucht, andere Leute damit zu täuschen und der Schaden, den du damit erzielen wolltest, ist dann beispielsweise das Preisgeld. Und wenn du jetzt tatsächlich Cheat-Software benutzt und am Ende damit gewinnst, dann ist das relativ sicher ein Betrug. Wenn
Ja.
du Schadsoftware verwendest, aber nicht gewinnst, weil tatsächlich jemand noch anders besser gewesen ist, auch obwohl du Schadsoftware benutzt hast, er aber nicht, dann ist es zumindest ein versuchter Betrug. Und auch das ist strafbar dann.
Und ziemlich peinlich auch. Also wenn du mit Cheats dann nicht gewinnst, dann ja.
Ja,
Dann
okay, da hast du vollkommen recht. Ob das jetzt realistisch war, das Beispiel,
nein, nein, das ist total realistisch. Da gibt es sehr, sehr oft. Also du hast sehr oft in den Top-Spielern Leute, bei denen man sich ziemlich sicher ist, dass da irgendwas am Laufen ist, aber eben die machen es dann nicht so auffällig oder halt auch nicht so krass, dass es vielleicht für den ersten Platz reicht, aber es muss ja nicht immer sein, eben je nach Spiel natürlich, ne? Aber okay. Aber ich nehme an, beim Verkaufen ist das dasselbe, oder? Das ist eigentlich der Spielehersteller oder der Publisher, der dagegen vorgehen muss und jetzt nicht unbedingt die Staatsanwalt, die kommen wird und sagen, aha, dieser junge Mann oder junge Frau verkauft Third-Party-Software, die dazu benutzt wird, um zu cheaten, dem werden wir jetzt nachgehen. Das muss dann schon von jemand anderem irgendwie zur Anzeige gebracht werden oder eben, da kümmert sich ja meistens das sieht man in Amerika, da werden so Cheat-Entwickler, werden ja von den Publishern verklagt und so.
Ja, das ist ein großes Problem. Im Grunde genommen ist es ja so, dass das Spiel dadurch auch oder dass in das Spiel eingegriffen wird, wenn du so eine Cheat-Software hast.
Ja.
Und damit verletzt du dann auch die Urheberrechte von dem Publisher. Und auf dieser Grundlage kann er natürlich verbieten, dass, also von mir, er könnte es von mir verbieten, wenn ich sowas könnte, wenn ich sowas programmieren könnte, dass ich sowas tue, weil das natürlich ein Eingriff in sein Werk ist, in sein urheberrechtlich geschütztes Werk. Und das ist dann eben halt auch die Grundlage. Wie damals mit dem File-Sharing ist das im Grunde genommen genau das Gleiche. Und auch dann sind solche Handlungen strafrechtlich relevant. Das bedeutet, wenn du jemanden kennst, der Cheat-Software programmiert, und anschließend auch verkauft, kann es sein, dass er sich dadurch strafrechtlich, verhält und dann eben auch entsprechend verurteilt wird.
Okay, ja, also besser die Finger davon lassen.
Besser die Finger davon lassen oder guten Anwalt haben. Nein, das habe ich nicht
Genau.
gesagt. Die Finger davon lassen.
Am besten beides, Finger davon lassen und einen guten Anwalt haben.
Ja,
Das
genau. Für den
wäre
Fall der
das,
Fälle
das
noch
wäre
einen guten
das.
Anwalt in petto haben.
Genau.
Ja.
Cool, dann haben wir noch drei Fragen aus dem Publikum. Von Isuya kommt die erste, Thema Privatverträge. Der fragt sich, das, ich glaube, das hast du wahrscheinlich. Wenn es halt nicht um einen Profivertrag geht, sondern wie sieht die Rechtslage aus bei unangemeldeten Teams aus zwecks deren Privatverträgen und inwiefern dürfen bestimmte Maßnahmen ergriffen werden bei Vertragsbruch?
Ja, das ist auch eine wirklich gute Frage. Die hatte ich vorhin auch schon gesehen bei Twitter und ich habe
Ja,
darüber auch
ja.
schon drüber nachgedacht. Also der Begriff Privatvertrag, den gibt es so nicht. Wenn ich einen Vertrag schließe, also wenn wir beide beispielsweise einen Vertrag schließen, unabhängig jetzt, dass ich Anwalt bin oder nicht, wir haben
Ja.
dann einen Vertrag und der gilt dann auch. Und wenn wir in den Vertrag reinschreiben, dass du eine Vertragsstrafe zahlen musst, wenn ich oder wenn du, dass du, wenn, dass ich eine Vertragsstrafe zahlen muss, wenn ich dich beleidige in Höhe von, was weiß ich, 300 €, dann muss ich das machen, wenn ich dich beleidige. Und dann kann ich mich auch nicht rausreden mit dem Argument, ja, das ist doch nur ein kleiner Vertrag zwischen uns beide. Das gilt dann. Ob diese Klausel dann auch wirksam ist, das muss man dann eben mal gucken. Stichwort zweites Verfahren,
Ja.
von dem ich eingangs erzählt habe. Aber wenn das wirksam ist, dann muss ich eben halt diese 300 € bezahlen. Also dann macht es keinen großen Unterschied. Ich glaube, vielleicht sollte die Frage auch auf etwas anderes hinauszielen. Weshalb ich da vielleicht noch mal ein paar mehr konkrete Informationen brauche, um da noch mal eine bessere Antwort geben zu können. Aber in erster Linie, Vertrag ist Vertrag. Pack das sonst
Ja.
herunter, der zählt, egal wer ihn abschließt.
Da muss man dann natürlich, die Gegenfrage wäre jetzt so, okay, dann frage ich jetzt mal so böse, wie schlimm darf ich meinen Vertrag machen, wenn eben das hängt dann, das wird dann später abgeklärt, so quasi, du hast den Vertrag gebrochen, okay, dann schaut man sich erstmal an, ist dieser Vertrag irgendwie rechtlich gültig, ist das nicht unverhältnismäßig, ist das nicht komplett so ein Knebelvertrag oder so, einfach nicht, dass jetzt Leute denken, okay, ich mache jetzt einen Vertrag mit meinen Spielern und egal, was ich darin schreibe, das gilt und wenn der dagegen verstoßt, muss er die 300 € bezahlen. Ich glaube, das ist dann noch so ein bisschen vom Kontext abhängig und von vielen anderen Faktoren.
Ja, okay. Ja, das stimmt. Also dazu habe ich vielleicht eine relativ greifbare Erklärung. Wenn du dich einem Team anschließt, auf semi-professioneller Ebene, aber für deine Tätigkeit als E-Sportler kein Geld bekommst, sondern vielleicht ab und zu mal eine Maus, irgendwie eine
Ein Headset, ein
Gutscheinkarte, ein
Event
Headset,
bezahlt.
genau, irgendwie sowas,
Ja.
oder das Preisgeld, wenn ihr was dann erspielt, wird aufgeteilt und so weiter und so fort, dann geht man davon aus, dass du keine Vergütung bekommst für deine Tätigkeit. Dann kann man aber im Gegenzug keine Vertragsstrafe reinnehmen. Für den Fall, dass du gegen deine vertraglichen Pflichten verstößt, dass du dann eine Vertragsstrafe von 5.000 € zahlen musst als Beispiel. Weil wir
Ja.
dann einmal die Leistung, die du bekommst, im krassen Missverhältnis zu dem steht, was du bezahlen musst, wenn du dich nicht vertragsgemäß verhältst. Also da muss schon so eine gewisse Angemessenheit dann auch vorhanden sein. Ansonsten ist die Vertragsstrafenklausel dann nichtig, beziehungsweise unwirksam.
Okay.
Und selbst wenn es so eine Vertragsstrafenklausel nicht gibt, dann kann man immer noch jemanden auf Schadensersatz in Anspruch nehmen, wenn jemand was falsch gemacht hat. Aber auch da musst du nachweisen, dass du tatsächlich einen Schaden hast. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich will jetzt 300 € von dir haben. weil du das und das gemacht hast. Nein, du musst natürlich darlegen, was dein konkreter Schaden ist. Und
Ja.
wenn du das nicht kannst, dann kriegst du nichts.
Okay. Also eben, ich glaube, Leute stellen sich das manchmal ein bisschen einfach
Manchmal,
vor.
ja, genau.
Andererseits eben, wenn da jemand Junges, Naives ist oder so, der das vielleicht nicht weiß und dann aus Angst oder so bezahlt, das hat sicher auch schon mal funktioniert.
Ja.
Darum immer gut lesen, zeigt es euren Eltern, zeigt es wem auch immer, einem guten Anwalt am besten, bevor ihr irgendwas unterschreibt. Und wir haben hier eigentlich gelernt, was ich jetzt so als Takeaway mitnehme, es spielt eine große, große Rolle, ob man für seine Leistung vergütet wird, also eigentlich ein Salär bekommt, oder ob das so ein bisschen auf Hobbybasis, hey, wir supporten dich ein bisschen so und du supportest uns dafür so ein bisschen, das ist dann eine ganz andere Situation.
Richtig, genau,
Okay,
ja.
okay. Thema vielleicht auch von Isuya, dieselbe, also von derselben Person, die zweite Frage, Ausgaben, Einnahmen ist da das Thema. Und innerhalb welcher Grenze dürfen unangemeldete Teams, also auch hier so, ich sage jetzt mal nicht, keine Gewerbe, Einnahmen durch Merchandise-Verkauf über Drittanbieter erzielen? Also, du verstehst die Frage, glaube ich, oder?
Ja, ich
Gibt es einen
verstehe.
Freibetrag, der Person gezahlt werden darf, die innerhalb des Teams angestellt sind?
Ja, also es ist so, dass wenn man Geld einnimmt durch Merchandise beispielsweise, dann handelt man gewerblich. Und das gilt auch schon ab dem ersten Verkauf, wenn der Plan ist, auch weiterhin Dinge zu verkaufen. Das bedeutet, man muss dann sich auch einen Gewerbeschein holen. Und so ein Gewerbeschein kostet, glaube ich, 20 oder 30 €, kriegt man dann beim Ordnungsamt oder beim Gewerbeamt. Und dann hat man so ein Ding in der Tasche und dann kann man sozusagen lostraden. Das ist aber wichtig. Und die Folge dann daraus ist, dass man für seine Einnahmen auch Gewerbesteuer zahlen muss. Und da gibt es tatsächlich einen gewissen Freibetrag, den ich jetzt nicht im Kopf habe, leider. Das tut mir leid. Aber
Alles gut.
ich habe genau zu diesem Thema, weil das auch ein Dauerbrenner im E-Sport ist, zu dem
Ja.
Thema hatte ich mal einen Blogbeitrag geschrieben auf meiner Webseite. Und da stehen auch
Ja.
die konkreten und die genauen Zahlen drin. Also wen das tatsächlich
Okay.
interessiert, der kann einfach mal e-sportrecht.de und dann irgendwie Gewerbe anmelden oder so heißt der Blogbeitrag, nachschauen und da stehen dann die weiteren Informationen drin. Die sind dann auch relativ konkret dann schon.
Sehr cool, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das wird einigen Leuten hier helfen. Guter Hinweis. Und jetzt die letzte Frage, die ich jetzt gerade auf dem Schirm habe, kann sein, dass dann noch ein, zwei reinkommen. Ich sehe gerade in den Comments, ja, da sind noch eins, zwei. Cool. Leute sehr, sehr aktiv heute. Das macht Freude. Sind Verträge erlaubt, bei denen man weniger Geld bekommt, wenn man auf der Bank sitzt, bei einem Teamspiel zum Beispiel? Also eine Klausel, die
Ja.
sagt, wenn du Ersatzspieler bist und nicht Hauptspieler, kriegst du nur die Hälfte deines Geldes pro Monat zum
Ja,
Beispiel.
das ist ja, das ist ekelhaft. Ja, das kann man machen.
Okay.
Man muss es aber tatsächlich, man muss es andersrum machen. Man muss die Leute begünstigen, die spielen, und nicht die bestrafen, wenn sie nicht spielen. Verstehst du, was ich meine? Du
Ja,
kannst,
klar.
das ist wie beim Fußball beispielsweise auch, die Leute, die von Anfang an auf der Platte stehen oder die eingewechselt werden, die kriegen eine Auflaufprämie. Und die Leute, die dann eben halt die 90 Minuten auf der Bank bleiben, die kriegen keine Auflaufprämie. Und
Ja.
so sollte man das auch im E-Sport machen. Aber auch da gilt, wir brauchen ein Auge für die Angemessenheit. Also man kann die Jungs, die dann eben halt nicht spielen, die nur Subs sind und nicht reinkommen, die kann man nicht abstrafen damit, dass sie gar kein Geld bekommen. Denn immerhin waren sie ja dort, haben sich bereit erklärt, haben Bereitschaftsdienst geleistet und dafür müssen die dann auch entlohnt werden.
Okay. Gut, also ich hoffe,
Genau.
die Frage ist beantwortet. Finde ich schön, wie du es gesagt hast. Nicht die bestrafen, die nicht spielen können, sondern die belohnen, die spielen. Finde ich cool. Aber ja, wir haben auch mitbekommen, rechtlich ist es erlaubt, also kann man machen, aber es ist halt nicht so eine schöne Situation.
Ja, genau.
Dann habe ich noch die Frage, wenn du das beantworten kannst, wenn es um den Betrug mit Accounts geht, zum Beispiel Accounts verkaufen, hacken und so, was war die billigste Summe, die jemand zur Anzeige bringen wollte? Verstehst du die Frage?
Ja, ich.
Vielleicht hast du es dann sogar auch abgelehnt, weil du gesagt hast, hey, hör zu, wegen der 100-Euro-Account brauchen wir hier nicht so ein Verfahren einleiten oder so.
Ja, das ist, tatsächlich bekomme ich so eine Fragen öfter. Also es geht dann irgendwie um Skins oder so.
Ja.
Der hat das nicht geliefert oder hat mir das nicht zugeschickt und so weiter und so fort. Und da sage ich auch immer, Leute, also Handel mit Skins ist jetzt so ein Graubereich. Ich weiß nicht ganz genau,
Ja.
ob man da wirklich tatsächlich dann einen Anspruch stellen kann. Zweitens reden wir hier von 79 Euro oder wie viel du dafür bezahlt hast. Es ist natürlich super ärgerlich, wenn man noch zur Schule geht mit 16 oder 18 oder 19, dann
Klar,
80
klar.
Euro in den Sand zu setzen. Das ist super ärgerlich. Ich weiß das selber. Aber manchmal muss man solche Dinge dann auch unter Erfahrung verbuchen. Dann, es ist halt so, dass manche, also ich muss auch, okay, ich fange anders an. Also, wenn ich mich mit solchen Situationen auseinandersetze, dann brauche ich bestimmt eine Stunde oder auch 2 Stunden, um den Sachverhalt erstmal verstanden zu haben. Und wenn
Doch,
ich
das
eine,
wollte ich auch raus.
ja, genau, und dann eine Stunde kostet bei mir 250 Euro netto. Und das ist dann eben halt der Punkt, dass die 80 Euro es sich einfach nicht lohnt, mich zu mandatieren.
Genau, und auch, das muss man auch bedenken, du hast dann eine Chance, diese 80 Euro vielleicht wieder zurückzuholen. Und im schlimmsten Fall, auch wenn du das vielleicht nicht gerne sagst, aber ich sage das jetzt einfach für dich hier schnell, ich hoffe, das ist okay, aber im schlimmsten Fall hat man dann deinen Stundensatz bezahlt, du hast dich informiert, du hast dein Bestes gegeben, aber es klappt trotzdem nicht und dann hat man die 80 Euro verloren und die 250 Euro verloren. Also das lohnt sich eigentlich wirklich nicht für so kleine Beträge, da irgendwie, ja. Meine Schwester ist lustigerweise, sie ist Juristin und die arbeitet beim Bund. Dort geht es ja hauptsächlich um Scheidungsrecht bei ihr und die sagt immer, für uns sind das die besten Kunden, die so aufgrund von Stolz und aufgrund von, nein, ich will jetzt meinen Kopf durchsetzen, ich will jetzt einfach, dass das so gemacht wird, auch wenn es keinen Sinn macht, der soll bezahlen oder der soll, nein, 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 ich will den verfolgen. Mit denen, sagt sie, verdienen sie am meisten Geld, weil das sind Leute, ja, denen kannst du sagen, du kannst das Geld genauso gut in den Ofen schmeißen und verbrennen. Das interessiert die nicht, die wollen das trotzdem machen. Und ja, das ist, ich glaube, in dem Fall dann dasselbe. Wenn jemand, also eben, wenn man jung ist, sieht man das wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Aber dann wegen so sogar ein paar hundert Euro da wirklich in ein Verfahren zu gehen und alles, dann muss man sich schon sehr, sehr sicher sein, dass man da siegreich und irgendwie eben rückerstattet rauskommt, weil sonst machst du einfach automatisch miese.
Genau.
Ja.
Und das ist halt auch ein großes Problem, was ich insbesondere bei jüngeren potenziellen Mandanten immer wieder beobachte. Wenn man einen Anwalt einschaltet, egal ob man gut ist oder nicht, ich kann keine Garantie dafür geben, dass ein Verfahren gewonnen wird. Diese
Ja.
Frage kriege ich immer wieder. Wie kannst du denn garantieren oder können Sie denn garantieren, dass wir hier gewinnen? Und dann sage ich, nein, natürlich nicht. Also ich wäre total unseriös, wenn ich das täte. Ich kann einfach nur garantieren, dass ich mein Bestes gebe. Und im E-Sport-Bereich gibt es nicht so viele Leute, die sich mit dem Bereich auskennen. Von daher bin ich schon eine ganz gute Wahl, was das angeht, wahrscheinlich. Aber mehr kann ich dann auch nicht sagen. Und das ist vielen Leuten dann auch manchmal zu wenig und dann ist das auch in Ordnung.
Ja, völlig richtig. Vielleicht noch die letzte Frage. Wir sind schon, ist schon Viertel nach neun, aber es ist gerade sehr, sehr interessant. Leute haben auch Fragen. Ich glaube, man sieht auch, das Thema ist aktuell, das brennt gerade. Da normalerweise, also ich kann dir sagen,
Also wir können
wir
ruhig
hatten
noch ein
nicht
paar
so
Minuten
viele
länger
Fragen.
machen. Entschuldigung, wir
Okay,
können
ja,
ruhig noch ein
ich.
paar Minuten länger machen, wenn du möchtest.
Gut. Ist für mich auch kein Problem. Dann gucken wir, ob noch Fragen reinkommen. Ich habe hier noch einen eben, da ist eigentlich, geht es in dieselbe Richtung. Wie sieht es mit Vertragsstrafen bei relativ kleinen Summen? Lohnt sich überhaupt einzugreifen, wenn ein NDA-Bruch eine Strafe von 150 Euro beinhaltet, sind denn die Anwaltskosten nicht viel höher als das, was man rausholt? Das ist eigentlich genau das, was wir auch besprochen haben. So ab bei gewissen kleinen Summen lohnt es sich einfach nicht, außer man ist sich vielleicht ganz sicher. Aber auch dann ist der zeitliche Aufwand auch und dann musst du wieder dorthin und wieder die Dokumente dorthin schicken und das Korrespondenz zur Verfügung stellen und alles. Also ich kann euch sagen, auch da der zeitliche Aufwand meistens ist dann auch das, was einfach sich nicht unbedingt lohnt. Aber ich weiß jetzt nicht, Oliver, würdest du das auch unterschreiben?
Ja, es ist aber auch so, ich bin nun halt in der glücklichen Position und meine Familie und meine Leute, also meine engsten Freunde, für die mache ich das, dass ich halt Anwalt bin und meine Dudes von damals, die profitieren auch davon, weil ich für die das unentgeltlich machen würde. Das habe ich letztens mit einem Kumpel, dessen Auto wurde abgeschleppt, rechtmäßig, aber der sollte dann 240 Euro zahlen, Abschleppkosten und ich habe ihn da rausgeboxt, musste am Ende nichts bezahlen, hat er Glück gehabt.
Das ist nett von dir.
Er ist ein Kumpel halt, ne? Aber das Problem ist, es haben halt nicht alle, sind entweder nicht alle Anwälte und es sind auch nicht, haben auch nicht alle Freunde mit Anwälten. Das bedeutet, wenn die irgendwie erstmal die Aufforderung bekommen, wegen Verstoß gegen ein NDA 150 Euro zu zahlen, dann verstarrt man erstmal und dann weiß man erstmal nicht mehr, wie man mit dieser Situation umgeht. Geht man dann zum Anwalt, sagt er, oh nee, komm, geh mir weg damit, 150 Euro fasse ich nicht an. Und dann hat man die Wahl, entweder zu sagen, ja, okay, ich zahle das, oder ich zahle dann eben halt den Anwalt, der dann mehr kostet als diese 150 Euro. Und das ist eine strukturelle Ungerechtigkeit, wenn du mich fragst. Weshalb ich auch in gewissen Fällen, das kommt dann tatsächlich auf den Mandanten drauf an und wie er mir begegnet, manchmal übernehme ich auch solche kleinen Fälle im E-Sport-Bereich, weil die Leute, ja, gar keine andere Möglichkeit haben, als sich dann mit so einer Sache an den Anwalt zu wenden. Und es wäre ungerecht, wenn ich das Mandat nicht übernehmen würde. Gleichwohl kommt nicht jeder auf die Idee und fragt mich. Und ich möchte natürlich jetzt auch nicht nur solche Mandate bearbeiten, sonst könnte ich nicht arbeiten. Das ist auch klar. Entschuldigung. Entschuldigung.
Gesundheit, alles gut.
Ja, danke. Genau, und dann ist es vielleicht auch manchmal besser, gerade wenn es um so eine 150-Euro-Geschichten sind, zu versuchen, die Sachen einfach auszusitzen. Weil für solche Situationen ist die Position des Klägers manchmal schwieriger als die des Beklagten. Der Kläger muss nämlich nachweisen, dass er im Recht ist und muss alle Nachweise, die eben halt seinen Anspruch begründen, einmal darlegen. Und das schafft nicht jeder. Und wenn man Beklagter ist, dann kann man sich einfach zurücklehnen und einfach sagen, hier der Beklagte hat das nicht getan, der hat das nicht nachgewiesen, der hat das nicht nachgewiesen. Das kann im Zweifel viel schwieriger sein, Kläger zu sein als Beklagter. Deswegen, wenn es so eine kleinen Sachen sind, 150 Euro Verstoß gegen NDA, dann soll man dann erstmal abwarten, ob man tatsächlich auch verklagt wird. Und wenn das dann der Fall ist, dann findet man auch einen Anwalt, der das übernimmt.
Also ich kann dir persönlich komplett beipflichten. Ich war mal in einem, also ich wollte in einen Rechtsstreit gehen mit meiner alten Vermietung von der alten Wohnung, wo ich war, weil die, da gab es so ein Problem bei der Wohnung. Das war ein Mangel und die haben gesagt, nein, das ist kein Mangel, da gibt es keine Mietreduktion. Ich habe das dann später abgeklärt mit eben jemand, der sich mit Miet- und Pachtrecht gut auskennt. Das ist bei uns in der Schweiz und der hat dann gesagt, doch, doch. Die haben dich da angelogen und dann habe ich mich auch informiert, wie ich das jetzt nicht zu groß aufziehen kann. Aber bei uns heißt es Bezirksgericht, das ist so ein ganz kleines, da kannst du dich dann irgendwie ganz schnell einigen und das Gericht kann sogar, wenn es um kleine Summen geht, können die sozusagen eine Entscheidung treffen, ohne dass es zu einem Verfahren kommt. Also super beschleunigt alles und so und in kleinen Rahmen gehalten, aber kostet natürlich trotzdem ein bisschen was. Vor allem in der Schweiz, da kannst du dir ja vorstellen. Und da war es auch so, das war für mich so viel Aufwand. Ich habe irgendwie 2 Tage damit verbracht, weil ich musste dann die ganzen E-Mails und Briefe und irgendwie den Mietvertrag und alles Mögliche zukommen lassen, Fotos vom Schaden und alles. Also ich musste eigentlich die ganze Story darlegen, um aufzuzeigen, warum ich im Recht bin und warum sie mir Unrecht getan haben. Und das war jetzt nicht mal was Großes. Das war eigentlich mit diesem E-Mail hin und her schreiben, war das geklärt, weil dort schriftlich feststand, hey, die haben mich angelogen oder es stimmt nicht, was die gemacht haben. Aber trotzdem, ey, das war, ich habe mir ein paar Mal überlegt, das hinzuschmeißen, weil ich mir dachte, ey, das lohnt sich doch einfach nicht, diese ganze Arbeit für so ein bisschen. Es war dann schon, das waren irgendwie 18 Monate die Miete, ne? Also es war dann schon ein anständiger Betrag, der da zusammenkommt, je nach Reduktion, die da einem angerechnet wird. Aber trotzdem, ich musste mich ein paar Mal motivieren. Das war echt, das war nicht einfach. Und am Schluss haben die mir geschrieben, dass ich mich an das falsche Gericht gewandt habe und ich solle meine Sachen dorthin schicken. Und das gammelt jetzt immer noch bei mir zu Hause. Ich könnte es eigentlich eins zu eins so weiterschicken, aber ich habe mir jetzt gesagt, hey, ich mache das dann, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Ich muss auch gucken, dass es nicht verjährt. Ich weiß nicht, wie lange ich das machen darf, aber ja, ich kann davon ein Lied singen, da kann ich persönlich total beipflichten. Das ist einfach, egal ob finanziell, aber auch der zeitliche Aufwand manchmal. Das ist, ja, im Endeffekt war das auch so ein bisschen eine Stolzsache, wo ich gefunden habe, hey, ihr habt mich da nicht korrekt behandelt, ihr habt mich angelogen, ich möchte euch jetzt dafür zahlen lassen. Und jetzt, mittlerweile, ein paar Jahre später, denke ich mich auch, ja, okay, ich war da dumm, ich hätte da direkt reagieren müssen oder irgendwas und nicht erst im Nachhinein. Kann ich jetzt auch so als Erfahrung oder Lehrgeld mitnehmen? Vielleicht entscheide ich mich auch nochmal dagegen irgendwie und gehe dann nochmal auf irgendein Gericht zu, aber auch da, Boah, ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal antue, das Ganze.
Ja,
Aber
wenn
ja.
du es machst, auf jeden Fall toi, toi, toi und viel Erfolg.
Dankeschön, Dankeschön.
Ja.
Wir haben tatsächlich noch eine Frage. Das finde ich auch sehr interessant. Wie sieht es mit den Jugendarbeitsschutzgesetzen im E-Sport aus, gerade bezüglich auf Pflichtgames? Also wenn du nach 20 Uhr zum Beispiel hast, so ein Fortnite Cash Cup, der geht von 19 bis 22 Uhr. Wie sieht es da mit Jugendarbeitsschutzgesetz aus?
Ja, also das Gesetz spricht eine relativ klare Sprache, denn Kinder und Jugendliche dürfen nur bis 20 Uhr arbeiten.
Ja.
Für manche Kinder, die 16, 17 sind, die also ein bisschen weiterentwickelt sind, gibt es eine Ausnahmeregelung, ich glaube bis 22 Uhr oder 23 Uhr maximal, kann es
Ja.
die geben. Aber auch nicht so, dass das der Regelfall wird. Also Ausnahme bedeutet tatsächlich Ausnahme.
Muss gut belegt sein, so.
Ja, genau. Und
Ja.
das Problem tauchte im Fußball beispielsweise erstmalig mit Mario Götze richtig auf, als der mit 16 schon Sonntagsspiele gemacht hat, oder Montagsspiele waren das, glaube ich. Auf jeden Fall Spiele, die nach 20 Uhr waren. Oder auch die zweite Bundesliga, die spielt samstags immer um 20:30 Uhr ist der
Ja,
Anstoß. Wenn du da einen
ja.
Spieler hast, der 16 Jahre alt ist und ein Stammspieler ist oder 17 Jahre, dann hast du regelmäßig ein Problem mit dem Jugendarbeitsschutzgesetz und das ist dann regelmäßig ein Verstoß. Und da gibt es dann auch teilweise großen Ärger deswegen.
Aber gibt es auch Lösungen dafür oder ist es im Moment einfach so, die zahlen dann einfach die Abmahnung und was auch immer und dann wird weitergemacht oder kann man sich da auch mit den Eltern, mit dem Jugendlichen, wie auch immer, mit dem Bund irgendwie rechtlich einigen?
Ja, also da gibt es natürlich Lösungen, die dann individualisiert dann vereinbart werden können. Das kommt dann immer so ein bisschen drauf an, auf die Umstände, welches Profil hätte ich jetzt gesagt. Also wie weit ist
Und wie
diese
viel?
Person von dem 18. Lebensjahr oder von der Volljährigkeit entfernt beispielsweise? Welche Auswirkungen hat das Spiel? Geht die Person noch zur Schule und so weiter und so fort? Dann ist das immer so eine Einzelfallabwägung, wo dann verschiedene Umstände dann zusammengenommen werden und dann wird geguckt, okay, alles klar, stört das dieses Kind in seiner Entwicklung oder stört
Ja.
es das nicht? Und dann kann man da dann eine Ausnahmeregelung finden. Und tatsächlich ist es momentan so, deswegen habe ich das am Anfang so ausdrücklich gesagt. Oftmals ist es so, dass dann die Ausnahme zur Regel wird.
Okay.
Und ja,
Ja, wenn das
muss
eine
man,
Partei
ja.
macht, dann können es die anderen Parteien da auch machen, so in dem Sinne.
Ja, genau. Und
Ja.
der Fußball in Deutschland ist halt auch, hat ein großes Standing.
Ja.
Das muss man auch berücksichtigen. Es sind viele Dinge, die dann da auch reinspielen.
Ja, je nachdem, um wie viel Geld oder Druck es auch geht, oder das ist dann auch immer so eine, glaube ich, das spielt auch eine Rolle.
Ja,
Also
genau.
ist, ja, okay. Gute Antwort auf jeden Fall. Ja, ist total schlüssig, meiner Meinung nach. Ich gucke jetzt gerade, aber ich glaube, das waren soweit alle Fragen aus dem Publikum. Ich habe eigentlich soweit auch keine mehr, aber ich gucke jetzt mal noch. Letzte Möglichkeit, ich gebe euch noch mal 30 Sekunden. Schreibt noch mal was rein, wenn ihr was habt. Sonst würden wir für heute danach auch Schluss machen. Oliver, vielleicht hast du noch eine Frage oder einfach irgendeine Message, die du den Leuten gerne mitgeben möchtest? Nicht einfach, ich weiß.
Ja, also nee, habe ich tatsächlich nicht wirklich. Also
Okay.
nur, dass ich mich über die Einladung sehr gefreut habe, dass ich sowas gerne mache. Und falls jemand auch nochmal von euch auf die Idee kommen sollte, einen Podcast zu machen oder ein Video oder keine Ahnung was, kann sich gerne melden. Ich bin für sowas immer gerne zu haben. Es macht mir einfach
Sehr
Spaß.
cool. War auch spaßig, war auch spannend, muss ich sagen. Also es ist einer von den spannenden Podcasts, die wir hatten. War sehr, sehr cool.
Danke.
Hat man auch viel gelernt. Ich glaube, viele Hands-on-Beispiele auch, wo es wirklich für die Leute greifbar ist und wo es Sinn macht und aha, okay, stimmt und so läuft das ab. Und ich habe eben, wie gesagt, wir haben auch sehr, sehr viele Fragen aus dem Publikum bekommen. Ist auch nicht selbstverständlich. Also du kannst dich da auf jeden Fall geehrt fühlen. Das hast du gut gemacht. Und man merkt dir das auch
Danke.
an, dass dir das Freude macht. Also das merkt man schon. Eben du bist natürlich auch sehr redegewandt. Muss man als Anwalt, glaube ich, auch ein bisschen sein. Das ist so ein bisschen Berufskrankheit. Aber ja, also man merkt, du redest da gerne drüber, da brennt auch so ein kleines Feuer, wenn ich dir jetzt das so
Ja, das
anmaßen darf. Finde ich sehr,
stimmt.
sehr cool. Ich feiere Leute mit Leidenschaft auf jeden Fall. Und ey, es war mir eine Freude, dich heute hier zu haben, Oliver. Vielen, vielen Dank nochmal, hast du dir die Zeit genommen. Wie gesagt, geht gerne auch auf die Homepage esportsrecht.de vorbei, auf seinem Twitter-Account. Lasst ein Follow da, wenn euch dieses Thema allgemein interessiert. Und ich glaube, für jeden, der im E-Sport aktiv ist, der mit Spielern oder Managern oder Turnieren oder sonst was zu tun hat, ist es sicher mal nützlich, sich in dem Bereich ein bisschen zu informieren, weil eben da wird ganz oft von irgendwelchen Leuten irgendwas gemacht, die nicht wirklich wissen, wie das geht. Und das kann im Endeffekt dann auch immer Geld kosten oder wehtun. Von daher lohnt sich auf jeden Fall, sich in dem Bereich ein bisschen weiterzubilden. Und Oliver, du verhilfst den Leuten auf jeden Fall dazu. Vielen, vielen Dank nochmal. Ich wünsche dir ganz einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder oder machen irgendwann
Gerne.
wieder einen Podcast. War sehr interessant. Vielen, vielen Dank,
Genau.
Oliver.
Alles klar. Danke für die Einladung und dann auch noch einen schönen Abend an alle, ne?
Dankeschön. Gute Nacht
Jo,
miteinander. Ich
alles
wünsche euch allen
klar.
noch eine gute Nacht und ja, bis zum nächsten Podcast. Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.